Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Infektionszahlen sinken, aber von Normalität sind wir noch weit entfernt. Das spüren auch viele Jugendliche, die die Schule derzeit Corona-bedingt vor allem am heimischen Computer erleben oder um ihre Lehrstelle im Herbst fürchten. Denn viele Betriebe wollen nicht mehr ausbilden. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Viele Unternehmen leiden unter den Folgen der Corona-Krise und deshalb wird jetzt vieles auf den Prüfstand gestellt, auch die Ausbildung. Viele Betriebe überlegen, ob sie sich das noch leisten können oder auch wollen. Fachkräftemangel hin oder her. Für Jugendliche jedenfalls, die in diesem Jahr ins Berufsleben starten wollen, verdüstern sich die Aussichten. Das hat inzwischen auch die Bundesregierung alarmiert. Wie aus dem Regierungsviertel zu hören ist, sollen ausbildungswillige Betriebe mit 500 Millionen Euro unterstützt werden. Thilo Schmidt berichtet.
Wir wurden zuerst für Arbeiten eingeteilt, die nicht in unserem Aufgabenbereich liegen, wie zum Beispiel malen oder irgendwelche Sachen zusammenbauen, reparieren, solche Sachen. Und danach wurden wir auch in Kurzarbeit geschickt.
Wenn der Couscous in Runden geht, drückt man Mole auf den D und darauf kommt der Dixel.
Jan Thiessen macht eine Ausbildung als Koch in einem Restaurant irgendwo in Norddeutschland. Der genaue Ort und auch sein richtiger Name sollen hier nicht genannt werden. Er und die anderen Azubis gingen mit dem Shutdown in Kurzarbeit. Und weil Azubis erst nach 6 Wochen in Kurzarbeit dürfen, hat er noch 6 Wochen gemalert und gebaut, bis er dann mit 60% seines ohnehin schmalen Gehalts nach Hause geschickt wurde.
Bisher mehr als 400, also deutlich weniger. Das reicht gerade so für die Miete und für 3-4 Tage des Monats, dann ist auch schon wieder Feierabend.
Jan Thiessen ist im 3. Lehrjahr und seine Prüfungen stehen bevor. Durch den Shutdown hat er kaum Praxis in der Küche sammeln können. Und nun, nachdem der Betrieb wieder anläuft, hat sein Arbeitgeber auch noch 3 Gesellen gekündigt. Erfahrene Kollegen, die den Azubis nun fehlen.
Ich habe jetzt in 2 Wochen Prüfung und mir fehlt auf jeden Fall noch einiges an Material. Und praktisch werden jetzt 2-3 Monate, wo nichts los war. Dementsprechend konnten wir uns auch nicht auf die Prüfung vorbereiten. Und da wir auch nur als Azubis da waren und kein einziger Geselle da war, konnte er uns auch nichts zeigen.
Die Corona-Krise trifft nicht nur Azubis hart, sondern auch junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Viele, vor allem kleinere Betriebe, würden eigentlich genau zu dieser Zeit Ausbildungsverträge abschließen, würden. Denn oftmals überlegen sie es sich nun anders. DGB-Bildungsexperte Matthias Anbuhl.
Viele Jugendliche merken, dass die Betriebe zurückhaltender sind, dass Bewerbungsgespräche abgesagt werden, dass die Bewerbungsmappen zurückkommen mit dem Hinweis, wegen Covid-19 werden wir keine Auszubildenden in diesem Jahr einstellen. Und da ist eine große Unsicherheit, insbesondere bei den Jugendlichen mit mittlerem Schulabschluss und Hauptschulabschluss, weil die sich keine Alternative suchen können.
Abiturienten würden oft ein Studium anfangen, wenn sie keine Lehrstelle bekämen, sagt Matthias Anbuhl. Jugendlichen mit mittlerem Schulabschluss steht dieser Weg nicht offen. Ihre Aussichten haben sich durch die Corona-Krise deutlich verschlechtert. Besonders in der Gastronomie, die unter den Corona-Maßnahmen besonders gelitten hat. Gerrit Buchhorn vom Berliner Hotel- und Gaststättenverband.
Entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung kann es durchaus sein, dass das Ausbildungsstellenangebot vorübergehend zurückgehen wird. Bewerber haben dann möglicherweise es auch schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Denn manch ein Betrieb zögere nun mit der Einstellung von Auszubildenden.
Also wir haben ein Feedback bekommen von einigen Betrieben, die uns gesagt haben, dass sie versuchen natürlich, die bereits abgeschlossenen Ausbildungsverträge einzuhalten. Und wenn das jetzt im Sommer nicht möglich ist, dann kann es auch zu einer Verschiebung bei dem einen oder anderen Betrieb kommen auf Februar. Aber natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Situation warten auch viele Betriebe ab, ob sie dann noch zusätzliche Ausbildungsplätze letztendlich besetzen.
Einige Industrie- und Handelskammern in Deutschland haben nachgefragt bei den Ausbildungsbetrieben. Die Ergebnisse unterscheiden sich zwar regional, sind aber insgesamt besorgniserregend, sagt DGB-Bildungsexperte Matthias Anbuhl.
In Bonn-Rhein-Sieg zum Beispiel haben 38% der Ausbildungsbetriebe in der Industrie- und Handelskammer gesagt, wir könnten unser Ausbildungsengagement einstellen oder reduzieren. Das heißt, im Moment gibt es starke Anzeichen dafür, dass es zu einem Rückgang an Ausbildungsbetrieben und auch Ausbildungsplätzen kommt. Aber es ist noch Zeit, gegenzusteuern.
Jahrelang konnten längst nicht alle offenen Ausbildungsplätze besetzt werden. Es gab mehr Lehrstellen als Bewerber. Kehrt sich dieser Trend nun um?
Also wir hatten schon vor der Corona-Krise einen gespaltenen Ausbildungsmarkt. Auf der einen Seite gab es in der Tat eine wachsende Zahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen. 53.000 war das im letzten Jahr. Auf der anderen Seite war es bei den Jugendlichen so, dass man sagen kann, ihre Ausbildungschancen hingen davon ab, von ihrem Schulabschluss, ob die Eltern Einwanderer waren und von ihrem Wohnort auch. Das heißt, ich fürchte, dass diese Jugendlichen auch mit zu den Verlierern der Corona-Krise zielen könnten, wenn wir jetzt nicht gegensteuern.
Gegensteuern wollen nun Politik, Unternehmen und Gewerkschaften mit einem Ende Mai vereinbarten Maßnahmenpaket. Darin enthalten eine Übernahmeprämie für Azubis aus insolventen Betrieben und eine Förderung dafür, dass Ausbilder und Azubis nicht in Kurzarbeit geschickt werden.
Das ist ein interessanter Ansatz. Wir werden sehen, wie er wirkt.
Das Jungblut in Berlin-Steglitz ist ein kleines, aber feines Restaurant, das im Michelin-Gastroführer erwähnt wird. Jedes Jahr fängt hier ein Azubi an. Während des Lockdowns musste auch das Jungblut seiner Azubis in den Zwangsurlaub schicken. Inhaber und Koch André Savan hat sie aber voll weiterbezahlt.
Natürlich haben die zu Hause gelernt und ihre Skripte durchgearbeitet. Ich habe hier und da mal nachgefragt, ob sie auch zu Hause für Freunde und Bekannte kochen. Und da hat sich viel getan. Also die haben dann wirklich Zeit genutzt und viel zu Hause gekocht.
Auch für Savan und seinen Kompagnon bedeutet der Lockdown einen massiven Einnahmeausfall. Dass er weiter ausbildet, stand aber nie in Frage.
Unbedingt, ja. Wir machen da weiter. Solange unser Laden offen hat und läuft, werden wir ausbilden.
Auszubildende binden Ressourcen, wenn man sie gut ausbildet und nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht. Für André Savan eine Investition in die Zukunft seines Betriebs.
Wir legen sehr viel drauf, finanziell und auch Zeit und Nerven. Und eigentlich dann, wenn es richtig schön ist, wenn die Azubis wirklich gesehen haben, wie das Kochen läuft, wenn sie verantwortungsvoller arbeiten könnten, sind sie eigentlich an dem Punkt, wo sie den Betrieb wechseln würden. Ja. Trotzdem hält es nicht davon ab, weiter auszubilden, weil es einen selber auch im Geist ein bisschen jung hält, weil man ja auch die Dinge öfters erklären muss und immer wieder auch seine Arbeit hinterfragen kann.
Thilo Schmidt über die neuen Unsicherheiten auf dem Ausbildungsmarkt. Von Normalität sind auch die Schulen noch weit entfernt. Seit 3 Monaten findet kein regulärer Unterricht statt. Seit 3 Monaten versuchen Lehrer, Schüler und Eltern, das Beste daraus zu machen. Unterricht im virtuellen Klassenzimmer halt. Ein Projekt, für das Konzepte und Lehrpläne fehlen und oft auch das notwendige technische Rüstzeug, Computer und eine stabile Internetverbindung. Schwierig ist das vor allem für die Kinder, die ohnehin hinterherhinken. Christiane Habermals hat sich mit Eltern, Schülern und Lehrern über ihre Erfahrungen mit Homeschooling unterhalten.
Noch knapp 2 Wochen, dann beginnen in Berlin die Ferien. Der 11-jährige Yunis sitzt mit seiner Mutter auf einer Bank im Humboldthain, ein großer Park im Berliner Stadtteil Wedding. Er hat sein Tablet mitgebracht.
Also hier sind ganz viele Apps drauf, so Lern-Apps. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel in diese App reingehe.
Berleburg geht schon wieder auf den Dachboden.
Du musst also die Maus mit dem Licht finden und kannst die Taschenlampe gegen den Spiegel leuchten. Also dann kannst du Spiegel auch bewegen und dann strahlt der Spiegel auf die Maus.
Das Spiel auf Yunis Tablet vermittelt die Grundlagen der Physik. Mit Hilfe eines beweglichen Spiegels kann er Lichtstrahlen umlenken und so eine Maus auf dem Dachboden finden. Er hat noch andere Apps. Eine, die ihm bei den Matheaufgaben hilft. Eine andere, mit der er erste kleine Computerprogramme schreiben kann. Außerdem weiß er schon lange, wie man per Videogruppenchat kommuniziert. Yunis hat Glück. Er und sein älterer Bruder Mohammed sind seit über einem Jahr Stipendiaten der Roland-Berger-Stiftung, die begabte Schülerinnen und Schüler, darunter viele Kinder aus Migrantenfamilien, fördert. Für die Corona-Zeit war er bestens vorbereitet. Neben enger persönlicher Betreuung setzt die Stiftung schon seit mehreren Jahren auf digitale Hilfsmittel.
Ich habe zum Beispiel auch ein iPad bekommen und man lernt halt sehr viel dazu. Wir machen auch Videoanrufe, wo sie immer wieder fragen, wie es einem geht jetzt in der Corona-Zeit auch. Und ja, das hilft einem sehr.
Yunis geht in die 5. Klasse einer nahen Grundschule. Yunis Mutter Jasmina Safa hat neben ihm und seinem Bruder noch 2 kleinere Schwestern zu versorgen. Sie arbeitet als Rechtsanwaltsgehilfin in einer Kanzlei. Sie legt großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder. Dass ihre Söhne über die Stiftung unterstützt werden, ist für sie eine große Entlastung. Gerade jetzt, in den langen Wochen des Homeschoolings. Andere Familien hatten es da weiter schwerer, erzählt Jasmina Safa. Schon allein, weil die technischen Geräte fehlen, Computer oder Drucker.
Dann haben die es natürlich schwierig, ihre Aufgaben auszudrucken und das fertigzustellen und weiterzuleiten per E-Mail. Also meine Kinder haben ja viel mit E-Mails Kontakt auch mit den Lehrern gehabt. Wenn Fragen waren, konnten sie eine E-Mail stellen. Das haben die anderen einfach nicht und das ist wirklich sehr traurig.
Wie wichtig es ist, dass jedes Kind wenigstens eine eigene E-Mail-Adresse hat, diese Erfahrung machte auch das Kollegium der nahegelegenen Herbert-Hoover-Schule. Es ist das Erste, was man sich für das neue Schuljahr vorgenommen hat. Eine Mail-Adresse für jeden und nach Möglichkeit ein digitales Endgerät. Denn viele ihrer Schülerinnen und Schüler besitzen nur ein Smartphone, manche noch nicht einmal das, erzählt Lehrerin Katrin Rothmann. Als der Lockdown kam, war die Schule noch weit vom digitalen Zeitalter entfernt. Es gab zwar Smartboards in den Klassenräumen, aber nichts, was jenseits des Präsenzunterrichts hätte genutzt werden können.
Und wir dann auch feststellen mussten, dass natürlich nicht alles bearbeitbar ist am Smartphone, sodass wir wirklich auch Unterrichtsmaterial komplett umarbeiten mussten. Und wir Lehrkräfte, und da spreche ich nicht nur von mir, sondern von dem gesamten Kollegium, nach Mitteln und Wegen suchten, auf einmal sehr panisch sogar, wie wir jetzt unsere Schüler erreichen können.
Die Herbert-Hoover-Schule ist eine Sekundarschule. Unterrichtet werden die Klassen 7 bis 10. 95% der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Während in der Corona-Berichterstattung die Mittelschichtfamilien mit gestressten Müttern die Reportagen dominierten, hatten die Kinder hier noch ganz andere Probleme. Kleine Wohnungen, viele Geschwister zu Hause, schlechte technische Ausstattung. Von den Eltern kam meist wenig Unterstützung. Bei manchen Kindern hat es Wochen gedauert, bis es überhaupt gelang, zu ihnen Kontakt aufzunehmen. Und oft blieb nur das Telefon, erklärt Schulleiterin Jane Natz.
Wenn die KollegInnen, die die Klassenlehrerin sind, nicht mit immensem Aufwand den Kindern hinterher telefoniert hätten und auch den Eltern. Also als Schulleitung haben wir uns das dann auch mal rückmelden lassen. Wie seid ihr im Kontakt? Habt ihr die Kinder erreicht? Ja, heute um 23.45 Uhr habe ich endlich das Kind rangekriegt.
Das Kollegium fing damit an, Arbeitsblätter smartphone-tauglich zu machen. Schriftgröße 16, einspaltig, radikal verkürzte Inhalte. Verschickte Links zu Quiz- und Lernvideos, erstellte Wochenarbeitspläne für die Kinder. Um auch die Familien ohne eigenen Computer zu versorgen, druckten die Lehrer die Arbeitsblätter aus und ließen sie einmal die Woche von den Schülern abholen. Eine Gelegenheit, um sich auch mal danach zu erkundigen, wie es zu Hause denn so lief. Und nicht allen ging es gut, erzählt Rothmann. Denn wie sehr die Schule für viele Kinder auch Auffangbecken für Probleme und Sorgen ist, wurde erst in der Zeit deutlich, in der sie nicht mehr stattfand. Schule ist das Tor zur Welt. Auch darin liegt ihre Funktion, sagt Lehrer Marius Schönwiese. Und auch deswegen müsse der Präsenzunterricht dringend bald wieder losgehen.
Weil in der Corona-Phase insbesondere die Mädchen, also so habe ich es erlebt, in mehreren Fällen, in mehreren Jahrgängen tatsächlich fast weggeschlossen wurden. Also die durften gar nicht mehr raus. Man muss meiner Meinung nach in so einem höheren Bildungs- und Erziehungsauftrag einfach dafür sorgen, dass die Kinder die Welt sehen und da mehr sehen als nur sozusagen die eigenen vier Wände oder irgendeine digitale Parallelwelt.
Mittlerweile findet zwar in allen Jahrgängen zumindest tage- und stundenweise wieder Unterricht statt. Doch von 470 Schülern bleiben 120, also fast ein Viertel, weiterhin zu Hause, weil in ihren Familien Risikopatienten leben. Höchstens ein Drittel des regulären Stoffes habe man vermitteln können, schätzt Schulleiterin Jane Natz. Bei manchen mehr, bei anderen weniger. Immerhin, ein Gutes hatte die Corona-Zeit. Durch die vielen privaten Kontakte habe man ein viel persönlicheres Verhältnis zu den Schülern bekommen, sagt Lehrerin Katrin Rothmann. Mit einem ihrer Schüler hat sie in den letzten Wochen sogar ein ganzes Buch gelesen, am Telefon. Vielen Schülerinnen und Schülern sei bewusst, dass sie viel Stoff verpasst haben.
Und zusätzlich kommt auch die soziale Komponente. Also unsere Schüler sind alle gerne wieder in die Schule gegangen, sehr dankbar wieder in die Schule gegangen, halten sich alle an die Hygienevorschriften, soweit es geht, weil sie wissen, nur so dürfen sie in die Schule, ansonsten werden sie nach Hause geschickt. Und das will keiner.
Sehnsucht nach Schule, Christiane Habermals, über die Erfahrungen mit digitalem Unterricht.